Was braucht der Mensch für ein gutes Leben? Also ja, was bedeutet eigentlich gut? Da könnte man schon ganz lang drüber reden. Was bedeutet eigentlich gut? Man kommt dem nahe, wenn man das Gegenteil betrachtet. Was ist eigentlich böse? Was ist eigentlich schlecht? Und das Böse richtet sich im tiefsten gegen das Leben, so wie es der gute Schöpfer geplant hat. Das ist das Böse und das kommt in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten. Man könnte auch sagen, das ist Sünde, denn Jesus sagt, ich bin das Leben. Und was sich gegen das Leben richtet, das richtet sich gegen Gott und das bezeichnen wir oft auch als Sünde. Also gut bedeutet alles, was im tiefsten dem Leben dient, so wie es der gute Schöpfer für uns geplant hat. Das ist das Gute. Und es ist ganz spannend, wenn ihr so vor der Frage steht, wie ist das, was ich mache? Ist es jetzt gerade gut, was ich mache? Ist es was Gutes oder nicht? Überlegt euch mal, dient es dem Leben so, wie Gott das Leben gedacht hat? Und dann wird sich die Perspektive möglicherweise ganz schnell verändern. Also, was bedeutet gut? Und natürlich kann man fragen, naja, gut für wen? Gut für wen? Nun ja, gut für mich. Ja, für mich, wenn es für mich gut ist, ist ja immer schon mal gut. Okay, sind wir uns einig? Gut für meine Familie? Ja, weil wenn es gut für meine Familie ist, dann ist es wahrscheinlich auch gut für mich. Gut für meine Nachbarn? Wie ist es? Geht es uns in unserem Leben gut, wenn es unseren Nachbarn gut geht? Was meint ihr? Ja, schon, gell? Also gut, das ist interessant, dass wir so leben sollen, dass es auch unseren Nachbarn gut geht. Das ist nämlich manchmal gar nicht leicht. Das ist manchmal gar nicht leicht. Da kann ich ein Lied von singen. Also, gut für meine Stadt? Ja, ganz bestimmt. Also steht ja schon in der Bibel, dass wir ja beten sollen für unsere Oberen, für unsere Bürgermeister und auch für unsere Bundeskanzlerin und für den Söder und wie sie alle heißen, weil das ist wichtig, dass es unserem Land gut geht. Also da können wir euch nur alle einig sein, aber man könnte ja weiter fragen, gut für meine Konkurrenten? Habe ich ein gutes Leben, wenn es meinen Konkurrenten gut geht? Ja? Oh, da kämpfe ich mit. Weißt, ich bin ja in einer Umgebung, da ist Konkurrenz alles. Konkurrenz und Ehre und Ruhm, das ist alles. Und gerade im Augenblick bin ich mit so einer Situation konfrontiert, da geht es um einen Konkurrenten, der hat mir in den letzten 20 Jahren nicht viel Gutes getan, um es vorsichtig zu sagen. Und jetzt bin ich in der Situation, jetzt könnte ich es ihm heimzahlen. Ach, also ohne, dass ich groß was tue, ich muss nur nichts tun. Das war eine gewisse Versuchung, aber der Herr hat zu mir gesagt, das machst du nicht. Das war alles so ganz einfach. Also gut für meine Konkurrenten, ja, wie ist es gut für meine Feinde? Habe ich ein gutes Leben, wenn es meinen Feinden gut geht? Was sagt Jesus? Das ist ja so was Verrücktes, was Jesus sagt. Liebet eure Feinde. Wow. Also das ist die hohe Schule. Also gut für das Leben und auch meine Konkurrenten und auch meine Feinde haben ein von Gott gegebenes Leben. Und auch wenn einer mich anpisst, Gott hat ihn lieb. Und es ist ein von Gott geschaffenes Leben, was gedeihen soll. So was braucht der Mensch für ein gutes Leben? Also ich habe darüber nachgedacht und dann kam mir so als erstes in den Gedanken, ja, da gibt's doch diese Maslow'sche Bedürfnispyramide. Habt ihr von der schon mal was gehört? Wahrscheinlich die meisten. Ist ja ganz bekannt, dieser uraltes Ding, 1940, glaube ich, oder 30, hat er das ja entwickelt. Und da ist was dran. Also wir haben so Grundexistenzbedürfnisse, Atmung, Wasser, Nahrung, Schlaf. Also das brauchen wir für ein gutes Leben, das ist ganz klar. Es gibt dann auch Sicherheitsbedürfnisse, körperliche und seelische Sicherheit und Gesundheit und Wohnung. Das brauchen wir auch für ein gutes Leben. Ich meine, ohne Atmung geht's schnell bergab und ohne Wasser auch. Aber bei körperlicher Sicherheit, bei seelischer Sicherheit, was glaubt ihr, wie viele Menschen in München leben? denen es nicht gut geht, was ihre körperliche und seelische Sicherheit anbelangt. Denen es nicht gut geht mit Gesundheit, denen es auch nicht gut geht mit Wohnung. Also da fängt es schon an, die Sicherheitsbedürfnisse, da gibt es die sozialen Bedürfnisse, das ist klar, Familie, Freundschaft und Gruppenzugehörigkeit und Liebe und Sexualität, das ist wichtig. Wir können schon irgendwie überleben ohne das, aber gut geht's uns natürlich nicht. Und dann gibt es die Individualbedürfnisse, ich sage da auch nicht viel darüber, Selbstbestätigung und Selbstachtung und Erfolg. Also es ist schon schön, wenn man Erfolg hat. Und wenn man auf Dauer keinen Erfolg hat, dann kann das ganz schön schwierig sein. Ja, und dann gibt's noch die große Selbstverwirklichung, die Entfaltung von Talenten und Potenzialen und Kreativität und so weiter. Also das ist dann an der Spitze von der Pyramide. Und natürlich habe ich mich dann auch gefragt, brauchen wir vielleicht auch die Naturwissenschaft für ein gutes Leben? Aber das mache ich ganz kurz. Ihr wisst ja, ich bin Naturwissenschaftler. Ja, die brauchen wir schon auch in den ganz untersten Bereichen. Da brauchen wir das. Also das wäre die gute Ernährung, um wenigstens ein Wort dazu zu sagen. Es wäre die medizinische Versorgung durch die Naturwissenschaft. Es ist im Übrigen auch der Erhalt der Ökosysteme. Brauchen wir für ein gutes Leben, brauchen wir es dafür, dass die Hummel und die Biene gut lebt? Jawohl, jawohl, das brauchen wir ganz genau. Und wenn wir in unserer Gier und in unserem Egoismus unserer Welt und unserer Gesellschaft, wenn wir unsere Ökologie kaputt machen, dann machen wir uns selber kaputt. Also das, aber das ist auch alles, was ich zur Naturwissenschaft sagen will. Gut, also jetzt haben wir die Bedürfnispyramide. Wie geht's euch denn, wenn ihr so diese Bedürfnispyramide seht? Würdet ihr sagen, ja, wenn das alles passt, dann ist nicht ein gutes Leben. Was meint ihr? Würdet ihr sagen? Da fehlt noch was. Was fehlt?
Meine Seele.
Die Seele fehlt? Die Seele fehlt, was fehlt noch? Jesus fehlt noch. Das habe ich mir auch gedacht. Also irgendwo, das ist nicht vollständig. Also zum Ersten müssen wir einen Strich reinmachen und die Selbstverwirklichung ein ganz kleines bisschen kleiner machen. Habe ich mir so gedacht. Habe ich auch gesagt da in Salzburg. Und dann fehlt da fehlt noch was Wichtiges. Das hat der Herr Maslow dann später auch dazu getan. Als er nochmal drüber nachgedacht hat, hat er die Transzendenz dazu getan. Ist es jetzt gut? Was meint ihr? Passt es jetzt? Also wenn ich schon so frage, oder? Nee, es passt noch nicht. Warum passt es nicht? Bitte? Wissen wohin? Da komme ich gleich noch dazu. Nein, mir passt es auch nicht. Wisst ihr, da haben wir ganz viele Bedürfnisse und ganz viele Dinge. Das ist alles wichtig. Und ganz obendrauf, da tun wir auch noch Gott. Richtig, die Felicitas sagt es richtig. Gott muss nach unten. Gott ist nicht irgendein kleines Zubehör, ganz oben. Wir stehen auf Gott. Gott trägt alle Dinge durch sein schöpferisches Wort, so heißt es im Hebräer 1,4,3. Der ist nicht irgendwo nur die Spitze, die man auch noch dazu tun kann. Gott trägt alle Dinge und Gott trägt auch uns und Gott trägt dich in allen deinen Bedürfnissen, die du hast. Dann habe ich mir das angeschaut. Ist jetzt gut? Was meint ihr? Ist gut? Passt es? Das muss, ja guck, ich hab, ja genau, das habe ich mir auch gedacht. Das passt noch nicht, sondern das geht noch weiter. Gott ist ja nicht nur etwas, wo ich draufstehe. Gott ist ja viel mehr. Es heißt, in der Apostelgeschichte 17, als der Paulus predigt auf dem Areopag, da heißt es, und da sagt er das seinen Zuhörern aus allen möglichen Religionen, da sagt er, Gott ist nicht irgendwo weit weg, weder ganz weit oben noch ganz weit unten. Gott ist überall, in Gott bewegen wir uns und in Gott ruhen wir. So heißt es nach der neuen Luther-Übersetzung. Gott umfasst die ganze Welt, Gott umfasst unser ganzes Dasein. Als ich begriffen habe, was das heißt, es war für mich einer der Momente, da habe ich ganz viel verstanden. Da habe ich begriffen. Gott durchdringt mich und umfasst mich. Wenn du Freude hast, wenn es dir richtig gut geht, dann ist Gott ganz nah bei dir. Und wisst ihr, was er macht? Er freut sich mit, weil er ganz nah bei dir ist und dich umfängt. Und wenn es dir dreckig geht, und wenn du Leid hast und wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, dann ist Gott ganz nah bei dir. Und was macht er? Er weint mit dir. Er leidet mit dir. So ist Gott. Er durchdringt und umfasst alles. Diese Bedürfnispyramide, die wurde stark kritisiert. Und zwar haben die Leute gesagt, das ist doch irgendwie viel zu stark bedürfnisorientiert. Also ist dieser Mensch denn nicht dann ganz egoistisch? Wenn er immer fragt, ja, was habe ich für Bedürfnisse? Und sind meine Bedürfnisse auch richtig gut erfüllt? Und brauche ich da noch was? Was muss ich noch tun, dass ich mir meine Bedürfnisse erfülle, dass du mir meine Bedürfnisse erfüllst, dass mein Ehepartner mir meine Bedürfnisse erfüllt, dass Gott mir meine Bedürfnisse erfüllt? Hier, ich ja brauche was. Ist das nicht irgendwie schräg? Und das kann schon schräg werden. Das kann schon sein. Also wenn man da nicht aufpasst, dann kann das schon sein. Also das war eine Kritik. Und der Buddhist in seiner Kurzpredigt, der hat gesagt, vielleicht kann auch der Verzicht zu einem guten Leben gehören. Und da hat er recht gehabt. Sagt die Bibel auch. Also das ist das eine. Und dann hat die Kritik an dieser Bedürfnispyramide aber noch einen anderen Aspekt. Und der Aspekt heißt, also hör mal, so bedürftig bin ich ja da auch wieder nicht, oder? Also, ich bin wer? Ich bin stark. Ich bin selbstständig. Ich brauche nichts. Kennst du das in dir? Kennst du so diesen Gedanken? Ich will unabhängig sein. Ich will unabhängig sein. Denn wenn ich abhängig bin, das ist ja, dann bin ich verletzlich. Nein, ich will unabhängig sein. Und das höchste Ziel von Menschen ist es manchmal, unabhängig zu sein. Und ich kenne das auch an mir. Ich habe auch so eine Bestrebung dazu, unabhängig zu sein. Und da müssen wir nochmal zurückschauen. Jetzt bei dem Thema, ganz auf die ersten Seiten der Bibel, da heißt es, Gott schuf den Menschen als eine lebendige Seele. Und wenn man nachschaut, was da steht, dann ist es das Wort Nefesh. Und Nefesh, das bedeutet in der Grundbedeutung atmen und schlucken und Schlund. Und das ist ja vielleicht interessant, das sind die alleruntersten, unabweisbaren Grundbedürfnisse des Menschen. Und das steckt in dem Wort lebendige Seele drin. Also wir könnten auch sagen, Gott schuf den Menschen als ein bedürftiges Wesen. Gott schuf den Menschen als ein bedürftiges Wesen. Das geht so ein bisschen gegen unseren Stolz. Warum hat Gott uns so gemacht? Warum hat Gott uns als bedürftige Wesen geschaffen? Warum? Hat jemand eine Idee, warum hat Gott uns als bedürftige Wesen geschaffen? Die Abhängigkeit, die damit verbunden ist, ist eine Abhängigkeit, die wir zu Gott bringen sollen. Er hat uns als bedürftige Wesen geschaffen, damit unsere Bedürfnisse am Ende im Tiefsten von ihm gestillt werden. Und in dieser Stillung unserer Bedürfnisse, nicht durch mich selbst, und nicht durch meine Frau und nicht durch meine Gemeinde, die mich auch besser beachten könnte und die auch mal anrufen könnten, wenn es mir mal nicht schlecht geht. Und so, ja, also könnte es dabei. Nein, Gott ist der, der unsere Bedürfnisse stillen will. Und in dieser Stillung unserer Bedürfnisse liegt unsere Erfüllung. Und diese Erfüllung unserer Bedürfnisse, diese Stillung unserer Bedürfnisse durch Gott, die macht uns ganz. Wir sind nur halb. Ich bin wirklich der Überzeugung, wenn wir ohne Gott sind, ihr Lieben, dann sind wir nur halb. Wir brauchen Gott, um ganz zu sein. Wir brauchen Jesus, auf den komme ich gleich zu sprechen, um ganz zu sein. Also das sind so die Bedürfnisse. Und die Bibel weiß ja auch, dass wir solche Bedürfnisse haben. Jesus weiß das, dass wir solche Bedürfnisse haben. Und ihr kennt alle Matthäus 6, da steht es, darum sagt Jesus, darum sage ich euch, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken werdet. Auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Unser himmlischer Vater weiß es. Also er kennt unsere Bedürfnisse, der kennt meine Bedürfnisse, der kennt deine Bedürfnisse. Ist das nicht was ganz Wunderbares? Wenn du denkst, mir fehlt irgendwas und ich habe da eine Not und dann kannst du wissen, Gott sieht dich. Der weiß, was du brauchst. Der weiß das. Das darfst du ihm sagen, aber er weiß es auch vorher schon, aber trotzdem will er, dass du es ihm sagst, weil Gott will in den Kontakt mit uns kommen. Gott will, dass wir uns ihm zuwenden. Also er weiß, dass wir alle diese Dinge, die auf dieser Bedürfnispyramide sind, dass wir das brauchen. Aber manchmal, das wissen wir alle, manchmal läuft es im Leben anders, als wir es uns so wünschen. Und dann wird's irgendwie grau. Und dann sind wir manchmal so in der Gefahr, dass wir sagen, ach, es ist irgendwie so schwer. Ich könnte jetzt Beispiele nennen. Und nicht jeder von euch ein Beispiel nennen, wo ihr Situationen erlebt habt, wo vielleicht steht ihr mittendrin, dass ihr sagt, irgendwie ist es gerade schwer. Es ist grau. Und ich muss kämpfen, auch als Christ. Ja, auch als Christ. Ich muss kämpfen gegen niedergedrückt sein, gegen Schwermut und manchmal wäre ich fast hoffnungslos. Kennt ihr das als Christen? Ja, ich glaube, wir kennen das alle. Also manchmal ist es auch so grau. Und Gott macht ja nicht immer alles so, wie wir es wollen. Und er macht es nicht immer zu dem Zeitpunkt, von dem wir es wollen. Aber wir haben heute zwei tolle Zeugnisse gehabt, wo Gott eben auf dem letzten Drücker was gemacht hat. Und er weiß, wann der letzte Drücker ist. Wir wissen es ja nicht. Also solche Situationen, die kennen wir alle und da gibt's ein ganz wertvolles Wort in der Bibel, das heißt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Es steht im Hebräerbrief und der Hebräerbrief ist kein einfacher Brief. Da geht's ans Eingemachte, wenn ihr da hört, wie es den Christen teilweise gegangen ist. Da ist alles Zucker, was wir bei uns haben. Und in diese Situation hinein sagt die Bibel, sagt Gott über den Schreiber des Hebräerbriefs, werft euer Vertrauen nicht weg. Das ist so wichtig. Ich weiß ja gar nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation. Und ich bete jetzt einfach ganz kurz. Ich meine, jetzt bete ich ganz kurz. Leg deine Hand auf dein Herz und dann können wir beten und sagen, Jesus, Gott, manchmal geht's mir echt nicht gut und manchmal kämpfe ich mit Resignation und mit Hoffnungslosigkeit. Herr Jesus, ich will mein Vertrauen auf dich setzen. Und wenn es nicht danach aussieht, ich will mein Vertrauen nicht wegwerfen, ich will meinen Glauben nicht wegwerfen. Herr, stärke du unser Vertrauen, stärk du mein Vertrauen, stärk du meinen Glauben. Warum brauche ich Gott für ein gutes Leben? Das habe ich da meinen Zuhörern die Frage gestellt und dann habe ich gesagt, warum brauche ich Gott? Also ich rede dann in der Ich-Form. Ich erhebe keinen Absolutheitsanspruch für jedermann, der mir zuhört. Ich bin Zeuge. Ich habe Jesus erlebt. Ich bin Zeuge. Warum brauche ich Gott für ein gutes Leben? Und da sitzt der Buddhist und da sitzt der Muslim und wer alles sitzen da und dann frage ich mich ja, warum? Und da habe ich gesagt, Leute, Vergebung. Ich brauche Vergebung für ein gutes Leben. Leute, wenn ich keine Vergebung erfahre, dann bin ich ein armer Sack. Echt, dann bin ich ein armer Sack. Ich brauche Vergebung. Wenn Jesus meine Sünden vergeben hat, dann ist es die Basis, dass ich ein gutes Leben führen kann. Und das Zweite ist die Versöhnung. Es ist so gut, wenn ich aus der Vergebung heraus versöhnt leben kann. Versöhnt leben heißt versöhnt leben mit Gott. Es heißt versöhnt leben mit mir selbst und versöhnt leben mit meinem Nächsten. Du kannst mit dir selbst versöhnt leben, weil Gott sich mit dir versöhnt hat. Das ist die Basis. Ich muss nicht mehr an mir rumkritteln, ich muss nicht mehr an mir rummachen, ich sehe nicht gut aus und ich kann eigentlich nichts und alles Mögliche. Nein, du darfst mit dir versöhnt leben, weil Gott sich mit dir versöhnt hat. Und das ist die Basis, dass wir auch mit unserem Nächsten versöhnt leben können, wenn der Nächste uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Also die Bibel sagt mal, habt mit allen Menschen Frieden, also das ist versöhnt Leben, so viel an euch liegt. So viel an euch liegt. Und wenn der andere nicht mitmacht, dann werden wir beten für den anderen. Also Versöhnung brauche ich für ein gutes Leben. Ich brauche Vertrauen für ein gutes Leben. Und es ist so gut, wenn mich die Gegenwart Gottes, wenn ich das Vertrauen darauf habe, dass mich die Gegenwart Gottes in den Nöten und Problemen meines Lebens tröstet und trägt. Ich brauche Erlösung für ein gutes Leben. Es ist so gut, wenn mein Leben von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit ist. Über unserer Welt, über unserer jetzigen Welt, in der jetzigen Weltzeit, liegt der Schatten der Vergänglichkeit. Und es ist eine Knechtschaft, unter der wir stehen. Und Jesus befreit uns von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Er befreit uns von der Finsternis des Todes. Er macht uns frei. Ich sage das oft, wenn ich in Vorträgen unterwegs bin. Leute, sage ich, da, wo ich hingehe, ja, ich weiß, da ist dann dieses Loch, das ist 1 Meter breit und 2 Meter lang und 2 Meter tief. Und da werde ich auch reingehen. Es dauert wahrscheinlich auch nicht mehr so lang. Ich bin schon in fortgeschrittenem Alter. Aber das macht nichts, weil das ist nicht das Ende. Dort bleibe ich nicht. Das ist nicht die Knechtschaft der Vergänglichkeit, sondern Gott wird mich aus diesem Dreckloch rausrufen in ein ewiges Leben. Wow, kann ich nur sagen, wow, wenn das die Hoffnung ist in meinem Leben. Und dann ist es gut, wenn ich zur Selbstentfaltung kommen kann. Ich nenne es jetzt nicht Selbstverwirklichung, ich nenne es Selbstentfaltung. Es ist so gut, mit Gottes Hilfe zu der Person zu werden, die Gott bei meiner Erschaffung vor Augen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr alle glaubt, dass Gott existiert und dass er handelt und dass er eure, die Grundlage eurer Existenz ist. Ja, dass Gott euch gemacht hat, dass Gott dich gesehen hat im Mutterleib, als Eizelle und Spermium zusammengekommen sind. Da hat Gott euch gesehen und da hat Gott gesagt, ja, die will ich haben. Genau die will ich haben. Und dann hat er euch wachsen lassen. Und selbst wenn eure Eltern euch nicht haben wollten und wenn ihr ein sogenannter Unfall wart, Gott will euch haben. Und Gott wusste, wie ihr werden solltet. Gott hat mit jedem von euch einen Plan. Gott hat mit jedem von euch, so einzigartig jeder ist, hat Gott mit jedem einen Plan. Und es ist so gut, dass ich mit Gottes Hilfe zu der Person werden kann, die er gesehen hat, als ich noch in meiner Mutterleib war. Das ist Selbstentfaltung. Das Selbst, was Gott in uns hineingegeben hat, das soll entfaltet werden. Das ist der Sinn meines Lebens. Hat euch jemand schon die Frage gestellt, was ist der Sinn eures Lebens? Was ist der Sinn deines Lebens? Und da werdet ihr merken, so einfach ist es gar nicht, eine schnelle Antwort darauf zu finden. Der Sinn meines Lebens ist, dass ich mit Gottes Hilfe zu der Person werde, die Gott bei meiner Erschaffung vor Augen hatte. Die Bibel nennt es auch Heiligung. Und so kommen wir nochmal zurück zu Matthäus 6. Dort sagt Jesus auch, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie. Doch seid ihr nicht viel kostbarer als sie. Viel, viel kostbarer als sie. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja, aber der Text geht ja weiter. Da kommt ja ganz am Ende noch was, wo es heißt, nicht sorgen und so, da kommt ja ganz am Ende noch was. Und ganz am Ende, da steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles, solches alles zufallen. Das Trachten nach dem Reich Gottes, warum sollen wir nach dem Reich Gottes trachten? Das ist ja das Gleiche, werden zu der Person, als die Gott mich gedacht hat. Das ist genau das Gleiche, was hier steht. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Das ist genau das Gleiche. Warum sollen wir nach dem Reich Gottes trachten? Weil wir dahin gehören. Weil wir für dieses Reich Gottes geschaffen sind. Und weil der Mensch nur ganz werden kann, wenn er zum Reich Gottes hinwächst und wenn Jesus uns hineinnimmt. Und wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, dann werden wir umgestaltet in das Bild, das der Herr von uns hatte, als wir noch nicht geschaffen waren. Und das ist der Sinn meines Lebens, immer mehr zu dem zu werden, wie Jesus mich gemacht hat. Allen Widerständen zum Trotz, allem Scheitern zum Trotz, was hab ich an Scheitern hinter mir auf diesem Weg? Nein, allem Scheitern zum Trotz, allen Widerständen zum Trotz. Ich will mit Jesus gehen, ich will zu dem werden, wie er mich gedacht hat. Das ist der Sinn meines Lebens. Vater im Himmel, wir wollen jetzt zu dir kommen. Und wir wollen dich bitten, dass du in uns das wirkst, Herr, dass wir immer mehr hinwachsen können zu dir, dass unsere Bedürfnisse in dir ihr Ziel finden. Herr, immer mehr hinwachsen zu dir, immer mehr werden, wie du uns gedacht hast. Und Herr, wir wollen das tun. Wir wollen es tun, allen Hindernissen zum Trotz. Und wir wollen es tun, allem, was wir an Versagen in unserem Leben haben und allem, was wir an Rückschritten in unserem Leben haben. Herr, wir wollen diesen Weg weitergehen. Und ich bete darum, dass du unsere Zuversicht und unser Vertrauen und unseren Glauben segnest und stärkst. In Jesu Namen. Amen.